Also ganz herzlich willkommen, liebe Geschwister, zum heutigen Gottesdienst. Und ihr seht, worum es geht. Es geht um den Geist der Kraft und der Liebe, den Gott uns geschenkt hat. In meiner letzten Predigt, bereits 4 Monate her, haben wir uns mit Sorgen und Ängsten befasst. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnern mag. Und in diesem Zusammenhang ist auch 2. Timotheus, dann kann ich so, diese 2. Timotheus 1,7, diesen Vers haben wir auch damals kurz besprochen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und damit wollen wir uns heute nur ein bisschen näher beschäftigen, als wir das letzte Mal getan haben. Und wie immer wollen wir darauf schauen, was Gottes Wort uns dazu sagen hat. Und bevor wir uns nun einsteigen, möchte ich das Gott hinlegen. Ja, himmlischer Vater, danke, dass wir uns hier versammeln dürfen. Herr, danke, dass du mit uns bist, auch wenn nur wenige sind heute. Du hast gesagt, dort, wo 2 oder 3 in deinem Namen zusammen sind, Herr, da bist du mitten unter ihnen, Herr, und für diese Verheißung danken wir dir und die nehmen wir auch in Anspruch. Sei du willkommen, Herr, und öffne du uns auch heute wieder die Ohren und vor allem auch die Herzen, Herr, für das, was du uns mitgegeben hast, Herr, und was du uns sagen möchtest, jedem Einzelnen ganz unterschiedlich, Herr. Ich lobe und preise dich, Herr, und danke dir von ganzem Herzen. Amen. Wie ihr wisst, verwende ich ja meistens die Schlachter 2000 Übersetzung, da. Die mag ich sehr. Aber es ist natürlich immer hilfreich und auch sinnvoll, wenn man sich auch andere Übersetzungen anschaut. Und das möchte ich bei diesem Vers auch tun. In der Lutherbibel 2017, ihr seht es da steht es ein bisschen anders. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also statt Zucht, ein relativ schwieriges Wort, eigentlich auch zu verstehen, was genau damit gemeint ist, steht hier Besonnenheit, ein Wort, mit dem wir wahrscheinlich, oder ich zumindest, als relativ bescheidener intellektueller Geist, da mehr damit anfangen kann. Und in der neuen Zürcher Übersetzung steht es nochmals ein bisschen anders. Die spricht zwar auch von der Besonnenheit und nicht von der Zucht. Das ist eigentlich, die meisten Übersetzungen reden eigentlich von Besonnenheit. Aber hier steht, dass Gott uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben hat. Statt Furcht oder Furchtsamkeit verwendet diese Übersetzung oder die Zürcher Übersetzung das Wort Verzagtheit. Dieser Vers ist ein Teil des Abschiedsbriefes von Paulus an seinen jungen Mitarbeiter, dem spricht er auch aus seinem Kind, an Timotheus. Und die Situation ist so, dass Paulus im Gefängnis in Rom ist und dort eigentlich auf seinen Tod wartet. Und das wissen wir, weil im gleichen Brief schreibt Paulus nämlich im Kapitel 4, im Vers 6, dass er schon geopfert werde und die Zeit seines Aufbruchs nahe sei. Und der Aufbruch ist natürlich, dass er in den Himmel steigt zu Jesus. Und die Situation des Timotheus wissen wir nicht so genau. Er leitet die Gemeinde in Ephesus, war aber womöglich irgendwie schüchtern, war ja auch sehr jung, vielleicht von Zweifeln geplagt oder irgendwie eingeschüchtert durch eine drohende Gefahr oder eine schwierige Situation in der Gemeinde. Wir wissen nichts genau, es ist eigentlich Spekulation, weil die Bibel geht nicht darauf ein. Aber immerhin ist es so, dass Paulus jetzt eben als seine Aufgabe ansieht, den Timotheus zu ermutigen, ihm zu sagen, dass er sich für das Evangelium nicht zu schämen brauche und den Glauben neu entfachen soll. Das steht im Vers 6. Und Paulus stellt also der menschlichen Furcht oder eben Verzagtheit drei göttliche Gaben gegenüber. Erstens die Kraft, im Originaltext auf Griechisch heißt das Dynamis, die Stärke, die von Gott kommt, damit wir in schwierigen Zeiten eben durchhalten können. Zweitens die Liebe, Agape, das ist ein tiefes, von Gott geschenktes Wohlwollen, das den Fokus von der eigenen Angst eigentlich auf die Liebe zu den Nächsten und natürlich auch zu Gott lenkt. Und schließlich drittens die Besonnenheit, Sophronismus auf Griechisch, das ist ein klarer und kühler Verstand, der auch oder gerade in schwierigen Situationen, in Krisen hilft, überlegt und selbst beherrscht und eben nicht emotional zu handeln und zu entscheiden. Der Vers dient als Erinnerung daran, dass der Heilige Geist eben keine lähmende Angst erzeugt, sondern Christen vielmehr befähigt, Aufgaben mit Mut und mit Entschlossenheit zu erfüllen. Im Alten Testament gibt es eine Begebenheit, also die geschildert wird, die eben von einem Geist der Furchtsamkeit oder der Verzagtheit zeugt. Und es geht um die 12 Kundschafter, die Mose ausgesandt hat, um das von Gott versprochene und verheißene Land zu erkunden. Von diesem verheißenen Land haben wir ja auch gesungen vorher. Diese Geschichte wird in 4. Mose in den Kapiteln 13 und 14 beschrieben. Also Mose entsandte 12 Männer aus jedem der 12 Stämme einen, um das verheißene Land Kanaan vor der Eroberung zu erkunden. Die Anführer der Gesandtschaft waren Josua aus dem Stamm Ephraim und Kaleb aus dem Stamm Juda. Und die Männer sollten das Land 40 Tage lang erkunden und danach berichten, ob es fruchtbar sei und wie stark die dortigen Völker und Städte seien. Als Zeichen für die Fruchtbarkeit brachten sie dann nach 40 Tagen riesige Früchte mit. Und besonders berühmt sind die Weintrauben aus dem Eschkoltal, die so schwer waren, dass sie von 2 Männern an einer Stange getragen werden mussten. Alle 12 waren sich einig, oder, dass das Land, wo Milch und Honig überfließen, tatsächlich so sei. Das waren sie sich alle einig. Also genauso, wie Gott es verheißen hatte. Die Einschätzung der Lage insgesamt aber unterschied sich jedoch drastisch. 10 der 12 Kundschafter machten dem Volk Angst. Sie berichteten von riesigen Einwohnern und befestigten Städten und behaupteten, Israel sei viel zu schwach, um dieses Land überhaupt einnehmen zu können. Sie entmutigten das Volk. Und waren fest der Überzeugung, dass sie da nicht in dieses Land eindringen sollten. Josua und Kaleb dagegen vertrauten auf Gottes Beistand. Sie hatten eine ganz andere Sicht der Dinge. Sie ermutigten das Volk und sagten, dass sie das Land problemlos einnehmen könnten, da Gott eben mit ihnen sein wird, dass sie nicht alleine gehen müssen. Aber die Israeliten, das wisst ihr alle auch, glaubten der Mehrheit und wollten sogar nach Ägypten zurückkehren. Und weil das Volk an Gott zweifelte, mussten sie 40 Jahre lang durch die Wüste irren, bis die gesamte Generation mit Ausnahme von Josua und Kaleb dort starb. Nun wissen wir natürlich, dass der Geist damals noch nicht ausgeschüttet war, beziehungsweise nur auf einzelne Personen in ganz spezifischen Situationen. Aber wir können ja von einer Haltung, von einem Mindset, wie man heute sagt, sprechen und stellen dann fest, dass 10 der 12 Kundschaften und eine Mehrheit des Volkes von Furcht und Angst oder vielleicht mehreren Ängsten geprägt war und dadurch gelähmt war. Ihnen fehlt ja auch die Besonnenheit, mit der sie die Lage nüchtern hätten beurteilen können. Und wenn die Angst in einem regiert, sind keine vernünftigen Entscheide mehr möglich. Was den Israeliten aber natürlich vor allem fehlte, war das Gottvertrauen. Obwohl sie von der Verheißung bezüglich Kanaan wussten, vertrauten sie Gott nicht. Sie glaubten ihm nicht, trotz all der Wunder, die sie sogar ja persönlich erleben durften. Wie halten wir es in unserem Leben? Von welchem Geist sind wir geprägt? Nehmen wir die Verheißungen Gottes ernst? Er möchte, dass wir ihm in allen Situationen voll und ganz vertrauen, natürlich besonders in den schwierigen und unangenehmen Zeiten. Wir dürfen auch in Anspruch nehmen, was Gott Josua, nachdem er Nachfolger von Mose geworden war, mit auf den Weg gegeben hat. Das lesen wir in Josua 1,9, ein ganz bekannter Vers oder eine ganz bekannte Stelle in der Bibel und ist auch eigentlich wunderschön. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, da ist wieder dieses Wort, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Kommen wir nun zurück zu unserem Text und zu Timotheus. Und da können wir feststellen, dass ab jetzt eben drei Faktoren im Leben von Timotheus eine Rolle spielen. Gottes Geist hat ihn mit Kraft ausgerüstet, damit Liebe und mit Besonnenheit erfüllt. Jetzt, da der Geist Gottes im Leben von Timotheus wirkt, bleibt für Angst kein Raum mehr. Und ist es nicht wunderbar, dass wir das auch heute, 2000 Jahre später, immer noch für uns in Anspruch nehmen dürfen, weil eben der Heilige Geist immer noch derselbe ist wie damals. Gott gibt uns die nötige Kraft, um all die Aufgaben, die wir zu bewältigen haben, dass wir die auch eben schaffen und nicht scheitern. Und Gott schaut nicht einfach zu und gibt uns Aufgaben und sagt dann, ja schaut mal, wie ihr damit zurechtkommt, sondern er gibt uns all das, was gerade in einer ganz spezifischen Situation notwendig ist, genauso wie er es Josua versprochen hat. Und Gott erfüllt uns mit Liebe. Wir wissen wahrscheinlich alle nur allzu gut, wie oft es uns an Liebe für Mitmenschen mangelt, die Gott uns irgendwie über den Weg laufen lässt. Und da gibt es vielleicht auch Menschen, die wir nicht so mögen, mit denen es vielleicht schwieriger ist, wo die Chemie, wie man so sagt, vielleicht nicht so stimmt. Aber wir sind dazu aufgerufen, auch in dieser Situation eben Licht und Salz zu sein und Liebe walten zu lassen, auch wenn es manchmal schwierig ist und uns schwerfällt. Weil die Zusage gilt eben, Gott erfüllt uns mit Liebe. Allerdings müssen wir davon auch Gebrauch machen und manchmal über einen ziemlich großen eigenen Schatten springen. Und das Dritte schließlich, Gott stattet uns mit Besonnenheit aus. Besonnenheit ist eben die Fähigkeit zu überlegen, bevor man handelt. Das macht immer Sinn. Und Besonnenheit hängt mit Weisheit, Erkenntnis und Einsicht zusammen und ist von uns für große Bedeutung. Das behaupte ich nicht ich, sondern das lesen wir in den Sprüchen von Salomo, Kapitel 2, in den Versen 10 bis 15. Wenn die Weisheit in dein Herz kommen wird und die Erkenntnis deiner Seele gefällt, dann wird die Besonnenheit dich beschirmen. Einsicht wird dich behüten, um dich zu erretten von dem Weg des Bösen, von dem Menschen, der Verkehrte spricht, von denen, welche die geraden Pfade verlassen, um auf den Wegen der Finsternis zu wandeln, die sich freuen, Böses zu tun und frohlocken über boshafte Verkehrtheit, deren Pfade krumm sind und die auf Abwege geraten. Gott hat uns einen Geist der Kraft geschenkt. Im 2. Korintherbrief, im Kapitel 12, im Vers 9, finden wir aber eine andere interessante Aussage. Dort antwortet Gott nämlich auf ein dreimaliges Gebet von Paulus, der Gott bittet, den Pfahl oder den Stachel, den er in sich trägt und den ihm große Schmerzen verursacht, quasi von ihm hinwegzunehmen. Aber Gott sagt zu Paulus in 2. Korinther 12, 9, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und oft kann man nur staunen, was vermeintlich schwache, ruhige, unscheinbare Menschen alles zustande bringen. Und die Bibel ist eigentlich voll von Menschen, die von den anderen als schwach und vielleicht auch als unbedeutend angesehen wurden. Gott hat aber immer gerade solche Menschen für ganz spezielle, große Aufgaben ausgesucht. Denkt mir nur an Mose, der sich anfänglich mit Händen und Füßen gewehrt hat, den Auftrag, den er von Gott bekommen hat, auch anzunehmen, weil er überzeugt war, dass er dafür überhaupt nicht geeignet sei. Er sagte zu Gott, die Israeliten würden ihm ohnehin nicht glauben oder sie würden nicht einmal zuhören, und führte dann auch seine mangelnde Redegewandtheit ins Feld. Er gab an, nicht gut sprechen zu können, das war vielleicht sogar der Fall damals noch, und dass er einen schweren Mund, so steht es in der Bibel, dass er einen schweren Mund habe. Schließlich bat er Gott dann, einen anderen Boten auszuwählen und sprach zu Gott, sende, wenn du senden magst. Hauptsache einfach quasi nicht mich, oder lass mich quasi in Ruhe damit. Gott wurde aber dann ziemlich zornig, aber stattete ihn dann mit vielen außergewöhnlichen Gaben aus. Also er konnte Wunder bewirken. Das bekannteste war natürlich der Stab, der sich in eine Schlange verwandelte. Und er versicherte ihm, dass er immer bei ihm sein werde. Genauso wie es eben dann später auch Joshua versichert hat. Schließlich willigte Mose ein und kehrte mit Aaron, seinem Bruder, nach Ägypten zurück. Und was dann aus diesem verzagten Mose wurde, das wissen wir alle. Ähnlich war es vor etwa 3000 Jahren mit David. Er wurde nicht nur von Gott seinen älteren, größeren, hübscheren, stärkeren Brüdern vorgezogen, zum König gesalbt zu werden, sondern er brachte, nur mit einer Steinschleuder bewaffnet, den kriegserfahrenen Riesen Goliath, von dem alle israelitischen Krieger eine Heidenangst hatten, mit Gottes Hilfe zur Strecke. An solchen Beispielen zeigt sich, dass Gottes Kraft in schwachen Menschen sehr stark und fast beliebig mächtig sein kann. Wir müssen also nicht besonders reich, mächtig, klug oder stark sein, um etwas Gutes oder Großes auf die Beine zu stellen. Wer solches Gottvertrauen wie David es hatte, nicht hat, der wagt nichts, der probiert es gar nicht erst aus, der fängt gar nicht erst an. Der ist eben verzagt. Der ist eben dann von einem Geist der Verzagtheit geprägt. Und der ist dann beim ersten Gegenwind auch schnell entmutigt, wenn er dann doch etwas anfängt und sagt, ich bin zu schwach, ich schaffe das nicht. Es sind ja so immer die Starken, die sich immer wieder durchsetzen. Aber lasst uns nicht so denken und quasi resignieren, sondern Gottes Ermutigung annehmen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und eigentlich ist es sowieso so, dass wir bei Gott ohnehin nichts auf die Beine stellen müssen und schon gar nicht alleine. Wir müssen keine Riesen besiegen, keinen Wettkampf gewinnen oder was auch immer. Wir können einfach sagen, Gottes Gnade ist mir genug, dass ich sein geliebtes Kind bin, daran lasse ich mir genügen. Dass Jesus mir die Sünden vergeben hat und immer wieder vergibt auch und mir ewiges Leben schenkt, das ist eigentlich letztlich alles, was wir brauchen. Es gibt noch eine weitere Aussage in der Bibel, die aufzeigt, dass die Verbundenheit, das ständige Angedocktsein mit Gott von entscheidender Bedeutung ist. In Johannes 15, in Vers 5, sagt Jesus Folgendes zu seinen Jüngern. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. In der Zürcher Übersetzung heißt es nicht getrennt, sondern ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist eines der sieben der Ich Bin-Worte. Ich bin der Weinstock. Und Jesus sieht sich eben nicht bloß als Wurzel oder Stamm des Weinstocks, aus dem die Reben hervorwachsen. Er ist vielmehr der ganze Weinstock, zu dem eben natürlich auch die Reben gehören. Es heißt zwar schon, ihr seid die Reben, doch die Reben sind ja zugleich Teil des Weinstocks. Menschen, die an Gott glauben, sind also Teile des Weinstocks, so Jesus, der Jesus Christus ist. Und dennoch ist dieser Weinstock mehr als die Summe seiner Teile. Er hält die Reben zusammen, lässt sie überhaupt erst leben. Und so sehr die einzelnen Reben eigenständige Teile sind, so sehr sind sie nur dann ganz, wenn sie in Verbindung mit dem Weinstock bleiben. Und in diesem Bild bringt Jesus eben zum Ausdruck, dass wir nur in Verbindung mit ihm ganz und heil sein können. Und Jesus hätte ja auch sagen können, ich bin das Meer und ihr seid Tropfen. Aber ein Tropfen, der verliert sich im Meer und ist dann nicht mehr sichtbar. Und wenn der Tropfen mal im Meer ist, kann man auch nicht wieder den gleichen Tropfen rausnehmen. Und beim Weinstock und bei dem Reben, bei diesem Bild ist das Verhältnis aber anders. Jesus geht es um die lebendige Verbindung, das ist der Kern und darum geht es eigentlich. Um die Verbindung zwischen und Verbundenheit zwischen Schöpfer und Geschöpfen. Rebe und Weinstock verbinden sich zu einer Einheit. Und sie kann nur ganz Rebe sein, wenn sie mit dem Weinstock verbunden bleibt. In der Verbindung mit Jesus Christus verschwinden wir als Einzelne eben nicht wie der Wassertropfen im Meer, sondern finden gerade darin Leben. Man kann auch sagen, das behaupte ich, dass nicht, dass wir ohne Jesus nichts tun können, das ist klar, das hat Jesus ja gesagt, aber dass umgekehrt mit ihm eben nichts unmöglich ist. Kommen wir nun zurück wieder zum heutigen Bibelvers, 2. Timotheus 1,7. Ich lese ihn noch einmal vor zur Erinnerung, wieder in der Lutherbibel 2017 Übersetzung. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wir haben eben also einen Geist bekommen, der nicht nur keine Furcht beinhaltet, sondern die Liebe. Und im ersten Brief von Johannes lesen wir, dass sich die Furcht und die Liebe, die vollkommene Liebe, nennt er das sogar, sich sogar ausschließen. Es heißt, die Liebe treibe die Furcht aus. Ich lese aus 1. Johannes 4, 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Das Wort Furcht oder Fürchten kommt da viermal vor in einem einzigen Vers. Was heißt das und in welchem Zusammenhang steht dieser Vers? Im Vers 17, also ein Vers davor, lesen wir, dass die Liebe dadurch bei uns vollkommen geworden sei, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Ich weiß jetzt nicht, ob ich der Einzige bin, der das Wort Freimütigkeit, das ist Paresia auf Griechisch, nicht auf Anhieb versteht oder genau richtig einordnen kann. Das ist ein Wort, das ich also selten gebrauche, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich das auch nachgeschaut, damit auch ich es verstehe. Jedenfalls steht es in der Bibel für das unerschrockene, zuversichtliche Reden und Handeln aus dem Glauben heraus. Es beschreibt die tiefe Gewissheit eines Christen durch Jesus Christus bedingungslos von Gott angenommen und von Schuld befreit zu sein. Und deshalb können wir am Tag des Gerichts mit Freimütigkeit, man kann vielleicht auch sagen mit Gelassenheit, entgegensehen. Wenn wir diese Freimütigkeit nicht hätten und wir gedanklich vor Gott als unserem Richter stehen würden und wenn er dann das Urteil fällen würde, schuldig vor Gott, und wenn dann noch die Strafverkündigung käme, die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten, dann könnte einem dann schon Furcht vor diesem Richter kommen. Und nach solcher, zumindest gedanklich durchlebter Furcht und dem Wissen um die geschenkte Gnade, die Liebe, kann die Liebe nur umso größer sein. Was für eine Erlösung, wenn es dann eben dann nicht heißt, du bist des Todes schuldig, sondern dass uns zugesprochen wird, auch wenn unsere Schuld noch so groß ist, wir müssen die Strafe nicht selbst büßen, weil ich habe meinen Sohn für dich büßen lassen. Wenn wir uns der unfassbaren und absolut unverdienten Gnade Gottes bewusst sind, dann ist ein Zustand erreicht, den Johannes als vollkommene Liebe umschreibt. Und für die lässt dann für Furcht keinen Platz, keinen Raum mehr. Und dann ist der Geist der Kraft und der Liebe in uns. Amen.